Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane, schönen guten Tag. Es ist ein Drama auf Wiedervorlage. Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union will einfach kein Ende nehmen. Wir schauen drauf, was die Wirtschaft mit der neuen Frist nun anfängt. Und ebenso auf Wiedervorlage Forderungen nach einem generellen Tempolimit von 130 km/h. Heute hat sich ein Bündnis formiert. Eine Behörde, die Polizei, Umweltverbände sind mit dabei. Beziehungsweise eine Polizeigewerkschaft, sollte ich korrekterweise sagen. Monatelang hat sich die Wirtschaft auf den 29. März vorbereitet, den Tag, an dem Großbritannien aus der EU austreten sollte. Dann gab es die erste Verschiebung auf den 12. April, morgen. Und beim Sondergipfel der EU gestern Nacht wurde die Frist wieder verlängert bis zum 31. Oktober. Großbritannien kann aber auch früher raus oder den Brexit-Antrag zurücknehmen. Und so bleibt nun erst einmal alles offen. Hauptsache kein harter Brexit, lautet die Devise. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hält sogar eine weitere Verschiebung des Brexit-Datums für möglich. Das sagte er heute Morgen im Deutschlandfunk.
Solange wir Hoffnung haben, dass es eine klügere Lösung gibt als ein Austritt ohne jede Regelung, sollten wir bereit sein zu verlängern.
Unter den Argumenten für die unbedingte Vermeidung eines harten Brexit findet sich auch das Folgende immer wieder: Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. Aber was ist durch die neue Unsicherheit über das Datum für die Wirtschaft nun eigentlich wirklich gewonnen? Dieser Frage ist Brigitte Scholtes für uns nachgegangen.
Unternehmen wissen gern, woran sie sind. Sie schätzen klare Rahmenbedingungen. Davon kann jetzt nach der neuerlichen Verschiebung des Brexit auf spätestens Ende Oktober wieder einmal keine Rede sein. Und dennoch habe er ein gewisses Aufatmen gespürt, sagt Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der AHK, der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer.
Es gibt nach gestern mehr Vorteile, denn es ist ein neuer Deal abgewendet worden und das wäre ja schon für die gesamte Wirtschaft in Europa, aber vorwiegend auch für die britische Wirtschaft ein sehr harter Schlag gewesen und das hätte ja auch zu weitreichenden politischen Implikationen geführt. Also von daher, die Vorteile überwiegen ganz klar.
Dennoch fordert diese Situation die Manager in besonderem Maße. So hatten sie zum Teil schon Vorkehrungen für den Austritt Ende März getroffen, die sie jetzt wieder verschieben müssen. Das sei nachteilig, erklärt Jürgen Mattes, Ökonom des unternehmensnahen Instituts der deutschen Wirtschaft.
Beispielsweise haben wir gehört, dass Flugzeuge gechartert wurden, um Teile heranzufahren, dass Werksferien eingerichtet wurden. Diese Arrangements haben sich jetzt alle als vergeblich erwiesen, haben natürlich Kosten verursacht bei den Unternehmen. Und von daher ist ein ständiges Vor-sich-Herschieben der Entscheidung und auch des Austrittsdatums für Unternehmen natürlich letztlich keine gute Nachricht.
Die Werksferien vorgezogen auf den April hat etwa BMW für seine britische Tochter Mini. Das belaste grundsätzlich die Geschäftsentwicklung, heißt es in einem schriftlichen Statement des Autobauers heute, der deshalb auch an die Politiker appelliert, bald Planungssicherheit zu schaffen. Die fordert auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. So sagt dessen Hauptgeschäftsführer Thilo Brotmann.
Die Industrie bräuchte dringend Klarheit, wie es mit Großbritannien weitergeht. Für die Unternehmen ist es eine immer größere Herausforderung, sich auf den Brexit vorzubereiten, wenn der mögliche Austrittstermin immer wieder verschoben wird.
Denn solange es keine Klarheit gibt, solange zögern die Unternehmen auch mit Investitionen in Großbritannien. Das wirkt sich dort schon auf das Potenzialwachstum aus. Erleichterung überwiegt auch beim Bundesverband der deutschen Industrie. Aber der mahnt auch, die Unternehmen müssten endlich wissen, wohin der Abschied der Briten führe. Der Brexit dürfe kein nicht enden wollender Blindflug werden. Doch Planungssicherheit gäbe es womöglich auch nach einem Brexit nicht, fürchtet Ulrich Hoppe von der AHK.
Das Risiko ist nur, was passiert danach und wie entwickelt sich insgesamt die politische Landschaft? Ist Theresa May dann noch Premierministerin? Wer folgt ihr dann und wie wird dann im Endeffekt auch das zukünftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU gestaltet? Kommt es da zu einem stärker konfrontativen Kurs oder nicht? Und das ist natürlich auch für die Unternehmen mittelfristig ein großer Unsicherheitsfaktor.
Dass sie die Lager nun wieder stark abbauen, die sie in Vorbereitung des Brexit aufgebaut hatten, das sei eher unwahrscheinlich, ist zu hören. Und auch die Möglichkeit, dass Großbritannien vor Ende Oktober die EU verlassen könnte, schreckt die Unternehmen nicht. Denn solange das nicht ungeregelt geschieht, greift die im Austrittsabkommen vorgesehene Übergangsfrist bis mindestens Ende 2020.
Brigitte Scholtes berichtete. Finanzstaatssekretär, Wahlkampfberater, Wall Street Banker. Diese beruflichen Stationen hat David Malpass bisher absolviert. Ab heute kommt eine neue dazu, Chef der Weltbank, einer multilateralen Organisation. Das ist deshalb hervorzuheben, weil David Malpass genau solche Institutionen kritisch sieht. Genau wie der, der ihn zum Weltbankchef gemacht hat, US-Präsident Donald Trump. Jetzt muss David Malpass seine erste Frühjahrstagung meistern, die Weltbank und Internationaler Währungsfonds jährlich abhalten. Über den Auftakt berichtet Jan Bösche.
Der Kampf gegen extreme Armut. Für den neuen Weltbankpräsidenten David Malpass steht das im Mittelpunkt seiner Arbeit. Bei seiner ersten großen Pressekonferenz zum Auftakt der Frühjahrstagung sagte er:
Our mission is clear and important.
Unsere Mission ist klar und bedeutsam. Die Bank spielt eine besonders wichtige Rolle in armen Ländern, in denen die Abkühlung der Weltwirtschaft die Leute am härtesten trifft. Die Weltbank hatte sich das Ziel gegeben, extreme Armut bis zum Jahr 2030 zu beenden. Malpass warnte, dieses Ziel sei in Gefahr, besonders wegen der wirtschaftlichen Probleme im südlichen Afrika. Malpass war ja von Präsident Trump als Weltbankchef nominiert worden. Trumps Regierung hält wenig von Klimaschutz. Malpass bezeichnete den Klimawandel aber als eine der großen Herausforderungen. Wir müssen bedenken, dass Klimawandel oft die größten Auswirkungen auf die ärmsten Länder hat. Die Bank hat Ziele in ihrem Klimawandel-Aktionsplan, erreichbare Ziele, wenn es darum geht, einige der Folgen des Klimawandels anzugehen. Neben dem Klimawandel ist das Verhältnis zu China ein Thema, bei dem Malpass unter Beobachtung steht. In der Vergangenheit hatte er kritisiert, dass die Weltbank noch immer umfangreiche Kredite an China vergibt. Jetzt sagte er, die Rolle Chinas werde sich weiterentwickeln. Er hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Malpass war erst in der vergangenen Woche von den Anteilseignern zum Weltbankpräsidenten gewählt worden. Sie folgten damit der alten Tradition, dass ein Amerikaner die Weltbank leitet, während eine Europäerin die Chefin des Internationalen Währungsfonds ist. Christine Lagarde sprach über die vielen Risiken für die Weltwirtschaft. Der IWF hatte die Prognose für dieses Jahr auf 3,3% Wachstum zurückgeschraubt. Im nächsten Jahr könnten es dann wieder 3,6% sein. Allerdings gäbe es viele mögliche Risiken, so Lagarde.
Unresolved trade tensions.
Ungelöste Handelskonflikte, in manchen Ländern hohe Schulden, öffentlich und privat, schwächeres Wachstum als gedacht in angespannten Volkswirtschaften und natürlich mögliche Konsequenzen des Brexit. Lagarde sagte, der jüngste Brexit-Aufschub sei ein gutes Zeichen, weil er mehr Raum für eine Lösung des Problems schaffe. Brexit und andere Bedrohungen der Weltwirtschaft sind politische Probleme. Lagarde warnte darum, die Regierungen sollten keinen Schaden anrichten und richtige Entscheidungen treffen.
Many of the clouds on the horizon.
Viele Wolken am Horizont können angegangen werden von der Politik, im eigenen Land und durch internationale Kooperation. Mich bewegt eher, wie wir sicherstellen können, dass die Fakten, die Zahlen, die Verbindungen zwischen Entscheidungen und Konsequenzen richtig dargestellt werden. Da sehe ich unsere Rolle. Auf der Agenda des IWF stehen Themen wie internationale Kooperation bei Steuern oder der Kampf gegen Korruption.
Jan Bösche war das aus Washington. Den Deutschlandfunk hören viele Menschen im Auto, zum Beispiel auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Jetzt ist es 17.13 Uhr, typische Pendlerzeit. Also vielleicht gehören Sie genau zu dieser Gruppe von Hörerinnen und Hörern. Der kommende Bericht dreht sich darum, wie schnell Sie in Ihrem Auto von A nach B kommen, wenn Sie die Autobahn nutzen und wie stark Sie dabei die Umwelt belasten. Das Umweltbundesamt und mehrere nichtstaatliche Organisationen haben heute noch einmal mit Nachdruck ein generelles Tempolimit von 130 km/h für Autobahnen gefordert. Und wie sie das begründen, berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Es ist ein ungewöhnliches Bündnis, in dem sich unser Land da befindet.
Deutschland ist aktuell mit Nordkorea, Somalia und Afghanistan der letzte Flächenstaat ohne eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung. Und das kann so nicht bleiben.
Meint Jürgen Resch. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe plädiert seit langem für ein Tempolimit. Bisher jedoch verhalten alle Forderungen. Aber, sagt Resch,
die Mehrheit der Bürger, das zeigen die Befragungen, stehen hinter einer Begrenzung der Geschwindigkeiten. Vor allen Dingen sind es aber die Hunderttausenden von Schülern und Studenten, die unsere Regierung jeden Freitag vorwerfen, nur zu, ich sag's jetzt mal salopp, zu labern. Sie sollen endlich handeln.
Längst stehen die Umweltverbände mit ihrer Forderung nicht mehr alleine da. Neben dem BUND, dem Ökologischen Verkehrsclub Deutschland und Greenpeace ist in dem Bündnis auch die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen vertreten. Dessen Landesvorsitzender Michael Mertens kennt die Grausamkeiten infolge von Raserei aus seinem Polizeialltag.
Im September 2017 wurde auf einem Autobahnabschnitt der A4 nach 9 tödlichen Verkehrsunfällen die Geschwindigkeit auf 130 reduziert. Seitdem hat es dort keinen Unfalltoten mehr gegeben.
Ob die Grenze nun bei Tempo 120 oder 130 liege, sei erst einmal zweitrangig, heißt es. Hauptsache, es passiere überhaupt etwas, meint Polizeigewerkschafter Mertens.
Ich habe noch nie gesehen, dass bei 130 so viele Menschen auf 180 sind. Politisch will man dieses Thema wegschweigen.
Naja, es ist nicht im Koalitionsvertrag. Das ist eine Forderung der SPD. Da haben wir uns im Koalitionsvertrag nicht durchgesetzt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir das kriegen,
erklärte die Bundesumweltministerin kürzlich im Deutschlandfunk. Heute nun sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze in den Zeitungen der Funke Mediengruppe sinngemäß das Gegenteil. Auch sie fordert nun ein Tempolimit und liegt damit wieder einmal über Kreuz mit dem Koalitionspartner der Union. Nicht nur Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, auch Christdemokrat Marian Wendt lehnt eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung weiter ab.
Ich darf als Beispiel anführen, dass wir EU-weit die sichersten Straßen mit haben. Ich glaube, in Relation auch zum Thema Pendler ist das Thema nicht geeignet, für eine Verbesserung der Situation zu sorgen.
Dass ein Tempolimit kaum etwas nütze, um den CO2-Ausstoß zu drosseln und damit die deutschen Klimaschutzziele einzuhalten, diese These hält DUH-Chef Jürgen Resch allerdings für überholt. Er verweist unter anderem auf Zahlen des Umweltbundesamtes.
Wenn Sie nur die Autobahnzahlen nehmen und Tempo 120, dann bewegen wir uns auf einer sicheren Ebene mit 3 bis 3,5 Millionen Tonnen, die hier einsparbar sind.
Auch die evangelische Kirche in Mitteldeutschland prägt die Debatte mit. Auf ihren Antrag hin muss sich nun der Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag mit dem Tempolimit beschäftigen.
Die Debatte wird uns also erhalten bleiben. Barbara Schmidt-Matern aus Berlin. In zahnmedizinischen Versorgungszentren ist es schon häufiger, dass Investmentfonds sich einkaufen. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk im November berichtet. Ende 2018 waren 75 dieser Zentren in Händen von Kapitalgesellschaften, sogenannter versorgungsfremder Investoren. Inwieweit aber werden auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen von dieser Entwicklung erfasst und ist das wünschenswert oder eher ein Alarmsignal? Das wurde heute auf einem Kongress in Saarbrücken diskutiert. Tonja Koch war für uns vor Ort.
Gemessen an der Entwicklung bei den Zahnarztzentren nimmt sich die Investitionsneigung privater Kapitalgesellschaften in Krankenhäusern und Kliniken noch eher bescheiden aus. Von den rund 2000 Krankenhäusern in Deutschland wiesen lediglich 27 eine Private-Equity-Beteiligung auf, erläutert der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass.
Sie können heute nicht einfach ein Krankenhaus kaufen und morgen es wieder verkaufen. Und Sie können auch zum Glück nicht einfach Ihre Versorgungsaufträge so gestalten, wie Sie wollen. Da sind die Bundesländer noch mit im Spiel.
Die Bundesländer schreiben über Krankenhauspläne vor, was an Versorgung der Patienten erbracht werden muss. Und dem habe sich eine Klinik zu fügen. Rosinenpickerei sei daher nur sehr schwer möglich. Allerdings müssten die Bundesländer auch ihre Hausaufgaben machen, vor allem im Hinblick auf überfällige Investitionen.
Wenn die Bundesländer ihrer Investitionsverpflichtung nicht nachkommen, sind die Krankenhäuser gezwungen, aus dem Geld, was wir verdienen und was wir von den Krankenkassen bekommen, Geld, was eigentlich für etwas anderes gedacht ist, Teile zu nehmen und sie für Investitionen zu verwenden. Dass da dann private Kapitalgeber auf einmal diesen Markt auch ein Stück weit entdecken, ist jetzt nicht so ganz überraschend.
Privates Geld sei willkommen auf dem Gesundheitsmarkt zu Gas und bereits heute befinde sich jedes dritte Krankenhaus und jedes fünfte Bett in privater Trägerschaft. Eingesetzt hat diese Entwicklung in den 1980er Jahren, als die kommunalen Träger ihre meist defizitären Häuser verkauften. Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken.
Wir sind der Ausfallbürger für, ich formuliere es ganz hart, im Teil auch Versagen von staatlichen oder kommunalen Krankenhausstrukturen. Dort sind wir eingesprungen, haben mit privatem Kapital in bessere Prozesse, in bessere Leistungen, in höhere Qualität investiert. Und das beabsichtigen wir weiter zu tun. Es ist nicht unser Ziel, ein Krankenhaus zu kaufen, um es zu verkaufen.
Ohnehin, so Bublitz, gäbe es dafür im Moment keinen Markt. Selbst wenn Beteiligungsabsichten von Heuschrecken bestünden, gäbe es keine geeigneten Objekte. Ganz anders sieht das offenkundig im Bereich der Altenpflege aus. Hier verändere der freie Wettbewerb den Markt erheblich, sagt Silvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
2017 sind allein 24.000 Beschäftigte in der Altenpflege betroffen gewesen, dass ihre Einrichtung, ihr Unternehmen von Hedgefonds übernommen wurde.
Verdi fordert mehr Engagement vom Staat.
Die Privatisierung ist überhaupt nicht gesteuert. Jeder Landkreis, jede Stadt kann das für sich entscheiden. Und das hat mit politischer Planung, wie wollen wir, dass unser Gesundheitswesen organisiert wird, nichts mehr zu tun.
Im Rahmen der von der Bundesregierung geplanten Pflegereform sollen Pflegekräfte besser bezahlt werden. Angestrebt wird ein einheitlicher Tarifvertrag, der Wettbewerbsdruck von den Schultern der Beschäftigten wegnehmen könnte.
Der Bericht von Tonja Koch. Der inzwischen von Bayer übernommene Monsanto-Konzern hat in Frankreich eine weitere juristische Niederlage kassiert. Damit beginnt die Wirtschaftsnachricht mit Sina Fröndrich.
In dem Rechtsstreit ging es um das Unkrautvernichtungsmittel mit dem Namen Lasso, das inzwischen verboten ist. Ein französischer Landwirt beklagte, er leide unter schweren neurologischen Schäden, seit er 2004 Dämpfe des Herbizids eingeatmet hatte. Ein Berufungsgericht in Lyon entschied zu seinen Gunsten, Monsanto sei wegen fehlerhafter Produkte verantwortlich. Auch die früheren Instanzen hatten dem Landwirt Recht gegeben. Er fordert mehr als 1 Million Euro Schadenersatz. Derweil hat Bayer-Chef Werner Baumann eingeräumt, dass die Monsanto-Übernahme das Image des Leverkusener Unternehmens beschädigt habe. Das spiegele sich im Aktienkurs wider. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf den Beginn von Handelsgesprächen mit den USA verständigt. Das sagte ein Vertreter in Brüssel. Demnach wolle die Mehrheit der Mitgliedsländer am Montag das Verhandlungsmandat für die EU-Handelsbeauftragte Malmström offiziell beschließen. Es soll unter anderem um die Senkung der Zölle auf Industriegüter gehen und darum, Sonderzölle auf europäische Autos zu verhindern. Obwohl die Preise für Energie im März wieder gestiegen sind, hat sich die Inflation in Deutschland etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,3% gemessen am Vorjahresmonat, erklärte das Statistische Bundesamt. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 1,5% gelegen. Vor allem der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln schwächte sich deutlich ab. Vergleichsportale im Internet bieten aus Sicht des Bundeskartellamts nicht immer das, was sie versprechen. Bei einer Untersuchung stieß die Behörde auf mehrere Mängel. Zum Teil verhielten sich die Portale nicht neutral. Bei Versicherungen und Hotels würden teilweise wichtige Anbieter nicht in den Vergleich einbezogen, was die Portale aber nicht immer transparent machten. Beim Vergleich von Energie- und Telekommunikationstarifen stellten viele Portale einzelne Angebote vor das eigentliche Ranking. Dafür bekämen sie Geld, machten diese Werbung aber nicht deutlich. Im Steuerskandal um umstrittene Cum-Ex-Aktiengeschäfte hat es in dieser Woche eine Großrazzia gegeben. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Hintergrund ist der Verdacht der schweren Steuerhinterziehung. Durchsucht wurden knapp 20 Wohnungen und Büros in 4 Bundesländern.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich. Danke. Und um Cum-Ex-Deals geht es jetzt auch weiterhin. Das sind im Wesentlichen Geschäfte, bei denen sich Anleger Steuern vom Staat zurückerstatten lassen, die sie nicht gezahlt haben. Das ist inzwischen illegal, aber dass der Staat durch eine Gesetzeslücke um Milliarden gebracht wurde, das hat für viel Aufsehen gesorgt. Solche Deals der Bank Sarasin hat unter anderem der Jurist Eckhard Seid aufgedeckt, Anwalt des auch nicht völlig unumstrittenen Drogeriemarktunternehmers Erwin Müller. Dafür wurde Seid in der Schweiz angeklagt. Heute wurde er zumindest in einem Punkt freigesprochen. Jan Breuer aus Zürich mit der ganzen Geschichte.
Es liest sich wie ein Wirtschaftskrimi. Ein reiches Schweizer Bankhaus, Sarasin, prellt einen deutschen Milliardär, Erwin Müller, um 45 Millionen Euro. Der will sich das Geld zurückholen und engagiert den Stuttgarter Anwalt Eckhard Seid. Der Jurist fliegt in die Schweiz, trifft sich an geheimen Orten mit 2 Bankangestellten und bekommt anonym hinterlegte Dokumente aus dem Innersten des Geldhauses zugespielt. Das reicht, damit der Milliardär sein Geld zurückbekommt. Doch die Papiere beweisen noch mehr. Sie erzählen von einem Steuerskandal um illegale Cum-Ex-Geschäfte, mit denen Banken, Anlageberater und Kunden Millionen an der Steuer vorbeiverdient haben. Der Anwalt informiert die deutschen Behörden. Europaweite Ermittlungen setzen ein. Der Jurist wird gefeiert in Deutschland. Aus der Schweiz bekommt er dagegen ganz andere Post. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Spionage vor und Anstiftung zum Geheimnisverrat. Er landet vor Gericht. Die Aussicht: mehr als 3 Jahre Haft.
Die Staatsanwaltschaft wollte die organisierte Kriminalität
die organisierte Finanzkriminalität, soweit sie von der Schweiz operiert, unter Artenschutz stellen,
sagt Eckhard Seid. Auch der Staatsanwalt Maurice Dumont wollte dann nochmal erklären, warum die Schweiz Seid als Kriminellen betrachtet und nicht wie die Deutschen als Whistleblower.
Wir haben zwei Parteien in einem Zivilverfahren, da wird dieser Streit intern vorbereitet und jetzt kommt die Gegenpartei und stiehlt diese Dokumente. Und ich denke, für einen funktionierenden Rechtsstaat ist es zentral, dass man, wenn man sich für einen Rechtsstreit vorbereitet, dass man diese geheim hält.
Das Gericht folgt dieser Position nur bedingt, spricht Eckhard Seid frei vom Vorwurf der Spionage, sieht es aber als erwiesen an, dass er ehemalige Bankangestellte zum Geheimnisverrat angestiftet hat. Daher das Urteil, eine Geldstrafe zur Bewährung.
Das Gericht konnte es einfach nicht ertragen, dass mir insgesamt nichts vorzuwerfen ist.
Auch die zwei ehemaligen Angestellten der Bank werden verurteilt. Einer wegen Wirtschaftsspionage zu 13 Monaten Haft auf Bewährung, der andere wegen der Weitergabe interner Dokumente zu einer Geldstrafe. Urteile, die Eckhard Schick nur den Kopf schütteln lassen. Er ist der Chef der Bürgerbewegung Finanzwende, die sich für eine nachhaltige Finanzwirtschaft einsetzt.
Die Staatsanwaltschaft ist mit fast allen Tatvorwürfen krachend gescheitert. Und trotzdem gibt es eine wirklich bittere Note bei diesem Urteil. Denn das erste Urteil, was bei Cum-Ex gefällt worden ist, betrifft eben diejenigen, die zur Aufklärung beigetragen haben und nicht die Täter. Und das ist eine Schieflage, die absolut nicht nachvollziehbar ist.
Schick sieht in dem Urteil noch eine andere Botschaft.
Auch nach diesem Urteilsspruch bleibt eine Rechtsunsicherheit für Hinweisgeber, also für Whistleblower. Das Gericht hat eben keinen Freispruch gegeben, sondern auch das Signal gesendet an Whistleblower, wie hoch das Bankgeheimnis geschützt wird. Und wenn man das im Zusammenhang sieht, auch mit dem Druck, der vorher in dem Verfahren durch die Staatsanwaltschaft gegen die Whistleblower aufgebaut worden ist, dann ist ein Ziel der Bank Sarasin schon erreicht worden. Whistleblower bleiben weiter massiv eingeschüchtert und das Signal ist, da muss man total aufpassen, auch wenn es um kriminelle Geschäfte am Finanzmarkt geht.
Von daher kann er gut nachvollziehen, dass der Anwalt von Eckhard Seid bereits Berufung eingelegt hat. Dieses Urteil werde man so nicht hinnehmen, heißt es zur Begründung.
Jan Breuer über den Fall Eckhard Seid, der Cum-Ex-Deals aufgedeckt hat. Wir bleiben beim Finanzmarkt, wenden uns jetzt aber normalen Aktiengeschäften zu und bilanzieren den Tag an der Frankfurter Börse. Von dort ist mir unsere Reporterin Dorothee Holz zugeschaltet. Frau Holz, Erleichterung, Gleichgültigkeit, Verzweiflung, wie reagieren die Kurse auf die abermalige Brexit-Verschiebung?
Also erleichtert, aber nicht überschwänglich, weil ja immer noch keine Lösung in Sicht ist. Das britische Pfund hat sich denn auch gegenüber dem Euro etwas abgeschwächt. Am Aktienmarkt geht es aber nach oben. Der DAX klettert kurz vor Schluss um 0,3% auf 11.945 Punkte. Der Index der 50 größten Konzerne der Eurozone, der Eurostoxx 50, ist mit knapp 0,5% im Plus.
Als besonders betroffen vom eventuellen Brexit gelten Auto- und Luftfahrtbranche. Fallen die Reaktionen da deutlicher aus?
Also wenn man BMW fragt, kommt bestimmt keine Freude auf. Die Münchner haben die jährliche Wartung auf der Insel von Juli auf April vorgezogen, weil sie ja mit einem Brexit Ende März gerechnet haben und haben sich damit verkalkuliert. BMW fordert jetzt dringend Planungssicherheit, aber die Aktien genau wie VW und Daimler Papiere deutlich im Plus, genau wie Luftfahrtaktien. Die Lufthansa ist mit einem Aufschlag von 3,5% an der DAX-Spitze. EasyJet-Aktien heben in London um über 7% ab.
Bayer kassiert eine weitere juristische Niederlage, in den Nachrichten gehört, und Bayer-Chef Werner Baumann räumt erstmals einen Imageschaden ein. Was macht die Aktie?
Die Aktie büßt knapp 1% ein. Es ist eine Kehrtwende und ganz neue Töne von Bayer-Chef Werner Baumann. Noch vor kurzem hat er den Monsanto-Kauf als richtig verteidigt und diese Kehrtwende beruhigt Aktionäre natürlich nicht.
Und warum verliert heute die Aktie der Deutschen Telekom?
Das liegt an den Auktionen zu 5G-Mobilfunkfrequenzen. Wer glaubte, dass die Telekom-Konzerne da für einen Schnäppchenpreis rankommen, der hat sich getäuscht. Die Auktion ist noch nicht beendet. Die Interessenten treiben die Preise immer weiter nach oben, bisher auf gut 5 Milliarden Euro.
Der Fahrdienstvermittler Uber steht in den USA vorm Börsengang und will die Preisspanne für seine Aktien bekannt geben. Ist schon was raus?
Also nein, noch ist die Katze nicht aus dem Sack. Angeblich peilt Uber einen Preis zwischen 48 und 55 Dollar an. Uber will 10 Milliarden Dollar einsammeln und würde dann mit 100 Milliarden Dollar bewertet, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal 2018 noch einen Verlust von satten 865 Millionen Dollar gemacht hat. Also doch ein ganz schönes Spiel auf eine gute Zukunft. Die Wall Street freut sich natürlich auf den Börsengang. Heute tut sich aber nicht viel, der Dow Jones nur leicht im Plus.
Und dann fehlen uns noch die Werte von Euro, deutschen Staatsanleihen und dem Goldpreis.
Der Euro unverändert bei einem Dollar 12,70. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um 34 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,09% und Gold fällt um 8 Dollar auf 1295 Dollar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam heute von Dorothee Holz. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Die Kollegen von Kultur heute informieren Sie gleich über eine Studie über die Gedenkkultur in Deutschland. Dann ist Maya Elmreich am Mikrofon.